Wir haben in der Psychiatrie, so wie in anderen medizinischen Fächern, verschiedene Diagnosen, die, das darf ich an der Stelle sagen, das wissen auch nicht so viele Leute, dass psychiatrische Erkrankungen mitunter die häufigsten sind überhaupt. Ja, also die Depression zum Beispiel ist eine der häufigsten Erkrankungen. Da sind über 300 Millionen Menschen weltweit betroffen. Noch häufiger sind Angsterkrankungen, sind noch mehr Leute betroffen. Und für die Diagnose einer Depression oder für die Diagnose einer Angsterkrankung gibt es Kriterien.
Das Sprechzimmer G1.3. Sie hören den Podcast aus dem Universitätsklinikum St. Pölten mit Kerstin Sommer und Peter Riedl-Lenk.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich darf Sie zu einem weiteren Podcast aus dem Universitätsklinikum St. Pölten begrüßen. Das Sprechzimmer G1.3 heute mit Kerstin Sommer als Host. Danke, Kerstin, dass du dir Zeit genommen hast. Und all jene, die unserem Podcast folgen, und es sind schon sehr viele, bei denen möchte ich mich auch bedanken, kennen die Kerstin aus Folge 28, was gegen die Einsamkeit hilft. Da war die Kerstin auch schon Host und du warst vorher schon mal Gast und mittlerweile bist du ja schon Profi bei uns. Danke, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Und wir haben heute einen großartigen Gast bei uns, und zwar Primarius, Privatdozent Dr. Dr. Gernot Fucker, MBA von der Abteilung für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin. Seit Juni 2024, habe ich mir aufgeschrieben, bist du Gernot Primar an dieser Abteilung. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Herzlich willkommen.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich total auf die Zeit.
Und beim Rausschreiben deiner vielen Titel und bei der Abteilung, für die du zuständig bist, ist mir aufgefallen, da steht Abteilung für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin. Und ich würde gern gleich damit einsteigen, weil wir im Klinikum verschiedene Professionisten beschäftigt haben, die sich mit unserer psychischen Gesundheit beschäftigen, und mir oft so die Differenzierung dieser Berufsgruppen gar nicht klar ist und du das vielleicht eingehend für uns einmal erläutern könntest.
Ja, sehr gerne. Das ist eine wichtige Frage, diese Differenzierung. Ich würde anfangen beim Psychiater. Psychiaterin hat Medizin studiert und nach dem Medizinstudium 6 Jahre Facharztausbildung gemacht mit theoretischen und praktischen Erkenntnissen. Und es ist so, dass schon früher Psychiaterinnen eine Psychotherapieausbildung sehr häufig dazu gemacht haben, aber seit einigen Jahren ist das Pflicht. Und deswegen sind wir von der Fachbezeichnung Fachärzte für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin. Ja, also wir haben eigentlich 2 Berufsausbildungen, was eine tolle Sache ist. Psychologen haben Psychologie studiert. Psychologie ist die Seelenheilkunde, könnte man übersetzt sagen. Die Wissenschaft vom Verhalten, vom Denken, vom Fühlen. Da geht es aber nicht nur um Kranke Menschen, sondern auch um Gesunde. Ja, das ist der Unterschied. Und Psychotherapie ist in Österreich eine mehrjährige Ausbildung auch. Es gibt einen allgemeinen Teil und dann gibt es einen spezifischen Teil, das nennt sich Fachspezifikum, wo es verschiedene Schulen gibt. Ihr kennt vielleicht die Verhaltenstherapie als Schule oder die Psychoanalyse als Schule oder die systemische Therapie als Schule. Und Psychotherapie wird ganz oft als 2. Berufsausbildung gemacht. Das heißt, Ärzte, Sozialarbeiterinnen oder Psychologinnen machen dann noch eine Psychotherapieausbildung und zusätzlich zu ihrem Kernberuf.
Und wenn ich Patient hier bin, ja, und es kommt konsiliarisch der Psychiater, ist es dann immer der Psychiater oder kann das dann wer anderer sein? Was erwartet mich im Spital?
Ja, wenn man konsiliarisch eine ärztliche Leistung braucht, das heißt, wenn eine Fachrichtung, zum Beispiel die innere Medizin, jetzt eine ärztliche Fragestellung hat, wo es vielleicht auch darum geht, dass man Medikamente verschreibt oder andere Therapien anordnet, kommt der Arzt. Okay. Wenn es aber darum geht, dass man sagt, okay, da ist jetzt jemand belastet Und der braucht, die Person braucht Unterstützung, dann könnte das auch oder kann das auch eine Psychologin, ein Psychologe mit Zusatzausbildung, das sind dann sogenannte klinische Psychologinnen und Psychologen machen, die dürfen keine Medikamente verschreiben, aber die können total kompetent Hilfestellung leisten und Leute in Krisensituationen unterstützen. Ja.
Mich würde dahingehend noch interessieren, weil jetzt haben wir ein bisschen definiert, Psychotherapie, Psychologie, Facharzt für Psychiatrie, was es denn noch so für Berufsgruppen gibt, die, weil es, man hört ja auch immer, dass Psychiatrie sehr Multidisziplinarität lebt und dass es da sehr ein Miteinander ist und man auf sehr viele Aspekte bei den Patientinnen und Patienten schaut. Mich würde interessieren, welche Berufsgruppen da noch zusammenarbeiten und wie man so dieses alltägliche Leben da auch mit Krisen zum Beispiel meistern könnte.
Vielen Dank für die Frage. Multidisziplinarität, Interdisziplinarität sind total wichtige Aspekte in der Psychiatrie und vielleicht nehme ich die psychiatrische Tagesklinik als Beispiel her, die das ganz gut lebt. Die gibt es ja schon seit einiger Zeit, also seit März 2023. Wir haben vorher selber kurz überlegen müssen, wie lange schon, aber jetzt, wir sind schon im Jahr 3. Und wir sind eine Gruppe von Kolleginnen und Kollegen, bestehend aus Ärztinnen und Ärzten. Wir haben Pflegepersonen, aber auch ein total großes Therapieteam, angefangen von Psychologinnen, von Sozialarbeiterinnen. Wir haben eine Physiotherapeutin und einen Physiotherapeuten, Ergotherapeutinnen. Also das ist wirklich ein Team, das auch zusammenarbeitet und sich und zusammentut, um sozusagen die beste Therapie für unsere Patientinnen und Patienten zu gewährleisten. Die Ärzte kümmern sich um die Medikation. Für die Pflegepersonen geht es häufig um Alltagskompetenzen. Ergotherapeutinnen und Pflegepersonen überschneiden sich in gewissen Situationen natürlich. Das gilt generell. Wir greifen ineinander. Ja, also es ist nicht so, dass das so abgegrenzt ist, sondern dass jeder schaut, dass es einen Beitrag leistet in der Therapie. Und ganz wichtig ist uns auch der Austausch, dass wir uns regelmäßig treffen, dass wir schauen, okay, wo steht der Patient und wo braucht der Patient Unterstützung oder die Patientin Unterstützung und wo können wir den Beitrag leisten. Und es geht wirklich um Unterstützung, weil, das ist auch ein wichtiger Punkt in der Psychiatrie, wir wollen die Leute befähigen, dass sie ein selbstständiges, ein autonomes Leben führen. Und da braucht es manchmal so Anstöße, aber das Ziel ist, dass sie das selber gut hinbekommen und sie eben nur Unterstützung bekommen, das dann selber im Alter gut übertragen.
Ich finde es super, dass ihr zwar jetzt da diese Multidisziplinarität herausarbeitet. Mir ist die auch ganz wichtig. Ich glaube, dass wir die in allen Settings brauchen, um unsere Patientinnen gut zu versorgen, weil wir sprechen ja alle also ein bisschen andere Sprache. Der Mediziner spricht eine andere Sprache als die Pflege. Die Pflege spricht eine andere Sprache als die Musiktherapeuten, die die Menschen wieder ganz woanders berühren. Und unsere Patientinnen erzählen ja jedem ein wenig mehr und wenn wir uns alle gut austauschen und dieser Austausch ist so wichtig, ja, auf Augenhöhe, dann können wir das große Ganze gut erfassen und wissen, wie wir mit dem Patienten dessen Ziele erreichen. Das ist total schön und man sieht dir ja förmlich an, wenn du über Multidisziplinarität redest, wie deine Augen leuchten. Also ich denke mir, du lebst es ja. Und wenn ich durch die psychiatrische Tagesklinik gehe und auf die Türschilder schaue und sehe, wie viel verschiedene Berufsgruppen dort arbeiten, dann schaue ich immer ein bisschen mit einem weinenden Auge die Kerstin an, weil oft denke ich mir, wow, die hat wirklich ein schönes Arbeitsfeld, ja, die darf sie mit so vielen Menschen austauschen und dazu lernen, weil ich denke mal, es ist ja auch ein Lernen untereinander, das sie da immer mitkriegt. Ja.
Ich kann dazu eigentlich nur ergänzen, dass wir eben, ich liebe eben den Austausch auf der psychiatrischen Tagesklinik, weil wir auch ganz andere Aspekte wahrnehmen können von verschiedenen Berufsgruppen und wir eigentlich so auch Stärken und vielleicht auch Schwächen der Patientinnen und Patienten im Austausch erkennen und dann wirklich dran setzen können, okay, wie kann ich diese Autonomie, diese Handlungsfähigkeit noch mehr stärken, dass der draußen gut eigentlich quasi seinen Alltag bewältigen kann.
Mhm. Aber jetzt gibt's ja in der Psychiatrie den nächsten Step, weil ihr habt gesagt, ihr habt im März 23 die psychiatrische Tagesklinik am Standort Universitätsklinikum St. Pölten in der, jetzt fällt mir die Adresse nicht
ein. Ernst-Höger-Straße.
Wie gibt's sowas, genau? Jetzt wollte die Probst-Höger-Straße sagen. In der Ernst-Höger-Straße eröffnet und wir wissen, und jetzt weiß es gleich auch die Öffentlichkeit, wir wissen, dass wir heuer noch eine psychiatrische Bettenstation eröffnen werden am Standort im Universitätsklinikum St. Pölten. Und du wirst auch Primar sein dieser Bettenstation. Warum braucht es eine Bettenstation? Was ist da anders als in der Tagesklinik?
Um die Frage zu beantworten, würde ich noch ganz kurz einmal auf die Tagesklinik eingehen. Die Tagesklinik hat meiner Ansicht nach einen totalen Vorteil, nämlich dass die Therapiesituation mit der Lebenssituation super verknüpft ist. Das heißt, die Leute kommen in der Früh, machen bei uns über mehrere Stunden ein Therapieprogramm durch, aber am Abend sind sie zu Hause, am Wochenende sind sie zu Hause. Und das hat einen großen Vorteil, weil man den Anschluss nicht verliert. Manchmal ist es aber so, dass Menschen Krisen haben, die in so einem Setting nicht mehr zu bewältigen sind, wo man dann einen stationären Aufenthalt braucht, wo man mehr Betreuung braucht, wo man auch Betreuung über die Nacht braucht, intensivere Betreuung. Und da kommt die stationäre Psychiatrie ins Spiel.
Da wäre meine Frage, vielleicht weil es für die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht ein bisschen schwierig ist, der Unterschied, wann sollte ich Hilfe in Anspruch nehmen, wann ist diese Krise, die du gerade beschrieben hast, eigentlich so, dass ich medizinisch oder psychiatrische Hilfe eben brauche. Was ist so ein bisschen der Unterschied zwischen ich habe eine schlechte Phase und oje, das sollte ich mir vielleicht doch ein bisschen genauer anschauen, jetzt sollte ich mir vielleicht professionelle Hilfe in Anspruch nehmen?
Ist eine total wichtige Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Ja, wir haben in der Psychiatrie sowie in anderen medizinischen Fächern verschiedene Diagnosen, die, das darf ich an der Stelle sagen, das wissen auch nicht so viele Leute, dass psychiatrische Erkrankungen mitunter die häufigsten sind überhaupt. Ja, also die Depression zum Beispiel ist eine der häufigsten Erkrankungen. Da sind über 300 Millionen Menschen weltweit betroffen. Noch häufiger sind Angsterkrankungen, sind noch mehr Leute betroffen. Und für die Diagnose einer Depression oder für die Diagnose einer Angsterkrankung gibt es Kriterien. Und das ist das, was der Psychiater mitunter auch macht. Er schaut, welche Kriterien sind vorhanden, in welcher Ausprägung. Und je nach Schweregrad der Symptomatik wird dann eine adäquate Therapie eingeleitet. Das kann eine medikamentöse Therapie sein oder ist in vielen Fällen eine medikamentöse Therapie. Aber die Psychiatrie ist besonders, weil es sind nicht nur die Medikamente, sondern wir haben die Wunderwaffe Psychotherapie, ja, die ganz, ganz wichtig ist. Und wir haben auch andere Verfahren. Es gibt total moderne Verfahren wie Stimulationsverfahren vom Gehirn, die eingesetzt werden können, um psychische Erkrankungen dann wirklich sehr, sehr, sehr effektiv zu behandeln. Man kann es nicht immer heilen, das stimmt. Ja, manchmal ist es so, dass die Erkrankungen schon chronisch sind, aber die Menschen können ein autonomes, ein selbstbestimmtes Leben mit hoher Lebensqualität führen. Es ist ja nicht viel anders, wenn man an die innere Medizin denkt. Auch Diabetes zum Beispiel können wir noch nicht heilen. Den hohen Blutdruck, wenn wir nicht wissen, woher er kommt, also die essentielle Hypertonie können wir auch nicht heilen, aber man kann das mit Medikamenten sehr, sehr gut in den Griff bekommen und man wird das überhaupt nicht merken, dass man die Erkrankung eigentlich hat. Zu deiner Frage: Man sollte frühzeitig, man sollte nicht zu lange warten. Ja, also wenn man sich die Frage stellt, ob man Hilfe benötigt, dann benötigt man Hilfe. Dann ist der Zeitpunkt der richtige, dass man Hilfe in Anspruch nimmt. Von einem niedergelassenen Facharzt in erster Linie, ja, das sollte der erste Ansprechpartner sein. Wenn man jetzt aber eine akute Krise hat und man sieht sich im Moment nicht aus, ja, dann sind auch Spitalsambulanzen natürlich eine Möglichkeit, 24/7 Betreuung zu bieten. Ja, also da auf keinen Fall warten.
Also Kerstin, du hast, glaube ich, gefragt, wann merke ich es und, Und was ist ein Zeichen? Also wenn ich mir die Frage stelle, benötige ich Hilfe, ist es ein Zeichen, so wie wir jetzt verstanden, mir wirklich Hilfe zu holen? Ja. Und ich habe jetzt gelernt, dass Depressionen ganz, ganz häufig vorkommen. Jetzt ist es ja so, dass man nicht immer wirklich gut drauf ist. Es gibt bessere Tage und schlechtere Tage. Manchmal will man nicht rausgehen, manchmal will man mit niemandem reden. Ab wann muss ich mir dann die Frage, oder darf ich mir die Frage stellen, ist das noch im Gesunden oder sollte man jetzt einen Experten zu Rate ziehen?
Die WHO sagt eigentlich relativ klar, dass depressive Symptome, da gehört die gedrückte Stimmung dazu, da gehört die Antriebslosigkeit dazu, die Lustlosigkeit, man muss sich zu allem zwingen, man kann vielleicht nicht mehr schlafen, hat keinen Appetit mehr, alles ist grau in grau. Wenn diese Symptome zumindest 2 Wochen da sind. Ja, das ist eigentlich so der Zeithorizont, wo man sagt, ab da kann man dann von einer depressiven Episode sprechen. Ja, alles, was darunter ist, vielleicht tageweise, schlechte Stimmung, da würde man auch keine Depression diagnostizieren. Man muss auch immer ein bisschen Acht geben. Es gibt zum Beispiel körperliche Erkrankungen, wenn man einen Virusinfekt hat, der Grippe, dann kann das auch eine Auswirkung auf die Psyche haben und das habt ihr vielleicht auch schon mal bemerkt, dass man einfach schlecht drauf ist. Mhm. Ja, da geht es am Körper nicht gut, da geht es einem psychisch nicht gut und das ist dann noch keine Depression. Ein Beispiel, das ich auch immer nenne, wenn zum Beispiel jemand, wenn man ein Verlusterlebnis hat, schlimmstenfalls stirbt jemand, dann ist es auch adäquat, dass man diese Gefühle vielleicht sogar länger als 2 Wochen verspürt. Ja, auch das ist keine Depression, das ist eine Trauerreaktion. Wenn man sehr lange trauert und gestresst ist, dann kann es durchaus sein, dass sich eine Depression dann prospektiv entwickelt. Aber grundsätzlich ist beim Todesfall diese Gefühle, die man hat, das ist was Normales. Ja, und das würde man auf keinen Fall als krankheitswertig bezeichnen. Mhm.
Danke.
Was ich da noch vielleicht ergänzend sagen kann, ist, was auch eben sehr wichtig ist, ist einfach dieser subjektive, individuelle Leidensdruck, der da ist anhand von Symptomen, weil es gibt eben verschiedene Dinge, wie zum Beispiel Schlafstörungen, die dann vielleicht für jemanden total schwierig sind in der Alltagsbewältigung oder die wirklich Auswirkungen haben auf Beziehungen, auf das Wohlbefinden, auf das mentale, psychische Wohlbefinden und dass das auch dann wieder ein bisschen einfließt zu diesen Symptomen, die einfach die Erkrankung, die man braucht für die Diagnosestellung. Und ich glaube, dass es da auch ganz, ganz wichtig ist, dass man einfach kurz in sich hineinschaut und reinfühlt und schaut, kann ich meinen Alltag noch bewältigen? Wie geht's mir? Oder ist mein Leidensdruck so hoch, dass ich einfach Hilfe in Anspruch nehmen sollte? Und eben auch ein bisschen abwägt, was sind eigentlich Reaktionen und Gefühle, die sein dürfen, wie zum Beispiel nach einem Todesfall? Oder wann ist das schon so stark, dass es meinen Alltag eben komplett beeinflusst?
Mhm. Depressionen haben natürlich eine Auswirkung auf die Lebenswelt und auf die Familie, wenn es Familie gibt. Was kann ich als Familienangehöriger machen, wenn ich das Gefühl habe, mit meinem Partner, mit meinem Angehörigen stimmt das über eine längere Zeit nicht und er lässt sich, weil es macht ja mit mir was. Also wenn sich der nicht dazu bewegen lässt und wenn ich ihn angesprochen habe, du brauchst Unterstützung und der macht es nicht, das hat ja Auswirkungen. Kinder, PartnerInnen, haben die eine Möglichkeit, dass sie sich wohin wenden? Wisst ihr das zufällig?
Also zu dem Punkt kann ich sagen, dass die moderne Psychiatrie das lebt, dass Angehörige in die Therapie mit einbezogen werden.
Ah, ja. Mhm.
Wir wissen heute, dass eine psychische Erkrankung einer Person, nicht nur die Person selber, sondern wirklich das Umfeld, die Angehörigen und die Zugehörigen total beeinträchtigen kann. Ja, und da ist es wichtig, wir laden zum Beispiel Angehörige ein zu Gesprächen, um Dinge zu besprechen. Es gibt in der Psychiatrie auch das Konzept, das nennt sich Trialog. Ich finde total modern, wo Patientinnen, Angehörige und Professionisten auf Augenhöhe einfach miteinander reden und diskutieren und schauen, welchen Weg kann man gehen. Ja, also ich glaube, da sind wir in der Psychiatrie, glaube ich, würde mich fast trauen, etwas weiter als in anderen medizinischen Fachrichtungen, dass wir einfach die Angehörigen da gut mit einbeziehen. Wir beziehen übrigens nicht nur Angehörige ein, sondern auch andere Leute, die vielleicht an einer psychischen Erkrankung, also die betroffen sind oder betroffen waren. Die nennen wir Genesungsbegleiterinnen oder Genesungsbegleiter oder Ex-In, wobei Ex-In steht für Experienced Involvement. Also die kennen sich aus, die haben zwar selber Erkrankung, aber die haben die so gut im Griff, dass sie anderen Patientinnen und Patienten helfen können, dass sie die unterstützen können, wie man den Weg gut macht, ja, und wie man wirklich, ich sag's noch einmal, die Kerstin hat es auch schon gesagt, wie man selbstbestimmtes, autonomes Leben führen kann. Das ist eigentlich das Ziel.
Und das ist jetzt wiederum eine Anknüpfung an die Tagesklinik, oder? Wo du ja auch gesagt hast, dass das Sinn macht, weil die Patientinnen in einer Lebenswelt sind am Nachmittag und am Wochenende und es bringt einem ja diese lebensfremde Lebenswelt nichts, weil dann, wenn man zurückkommt, dann stellt sich erst heraus, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Ja.
Das Erlernte. Das stimmt. Das kann vielleicht auch die Kerstin berichten, aber wir haben ein Konzept in der Tagesklinik, dass wir Leute zuerst mal 3 Wochen behandeln. Also das nennen wir Orientierungsphase. Und dann sagen wir, dass unsere Patienten dann für 3 Wochen nach Hause gehen sollen. Und sie sollen das, was sie jetzt in den ersten 3 Wochen erfahren haben, versuchen umzusetzen. Wir nennen das Selbsterprobung, um wirklich zu schauen, was funktioniert gut, wo gibt es vielleicht noch Schwierigkeiten. Weil wie du richtig gesagt hast, das ist in einem Therapiesetting, das ist nicht ganz die Realität. Mhm. Die Realität, die trifft dann relativ hart, wenn man wieder zu Hause ist. Ja, und deswegen finde ich diese Selbsterprobung wirklich, wirklich toll. Und wir haben wirklich super Rückmeldungen von unseren Patientinnen bekommen diesbezüglich, die vielleicht zuerst ein bisschen skeptisch sind und sich denken, okay, jetzt bin ich gerade angekommen, jetzt muss ich wieder gehen. Aber retrospektiv, im Nachhinein sind sie wirklich dankbar über diese Erfahrung, weil genau das, was wir sagen, dass es schwierig sein kann, eintritt. Und die haben dann die Chance, am Ende der Therapie, wenn wirklich die Entlassung ansteht, mit ganz anderen Tools und mit ganz anderen Möglichkeiten dann zurück in den Alltag zu gehen. Ja, die sind besser gewappnet. Das ist schon toll.
Beziehungsweise sie können auch wirklich dann forcieren, was waren so die Herausforderungen im Alltag und wo sollte ich vielleicht noch ein bisschen mehr drauf achten, wo könnte ich mir vielleicht noch ein bisschen Inhalte holen, wie kann ich eben die verschiedenen Berufsgruppen halt fragen, was gibt es noch für Möglichkeiten, wie ich das verbessern und optimieren könnte. Mhm. Und was ich auch ganz, ganz wichtig finde, jetzt unabhängig vom im tagesklinischen Setting oder auch auf der Bettenstation, ist einfach diese Psychoedukation, also auch diese Wissensvermittlung über die verschiedenen Krankheitsbilder, was bedeutet das, was sind Symptome, was sind Frühwarnzeichen, weil wir einfach möchten, dass die Patientinnen und Patienten quasi Experten ihrer Erkrankung werden. Mhm.
Dieser Podcast wird unterstützt von der Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur. Sie suchen einen wohnortnahen Job mit zahlreichen Benefits? Im Karrierecenter unter karriere.noe-lga.at finden Sie alle offenen Stellen der NÖ-Kliniken und Pflegezentren. Werden Sie Teil des Teams? Jetzt reinklicken, Job auswählen und bewerben unter karriere.noe-lga.at.
Gerne, du hast jetzt gesprochen über, wir können nicht alle Krankheiten heilen, so wie den Diabetes, manches wird chronisch. Jetzt wissen wir aber von der somatischen Medizin, dass man sehr viel Vorbeugung treiben kann. Also man soll nicht rauchen, man soll Sport treiben, man soll Freunde treffen. Die Ernährung hat einen Einfluss, um quasi, natürlich hat die Genetik, also das, was in uns angelegt ist, natürlich einen Einfluss drauf. Aber manches lässt sich durch einen gesunden Lebensstil vermeiden und verhindern. Jetzt ganz laienhaft gefragt, weil ich noch nie auf einer Psychiatrie gearbeitet habe, aber man hört jetzt immer, ich habe Kinder und die sind jugendlich und ich weiß, da probiert man sich gern und so. Was kann man tun, um psychisch gesund zu bleiben? Und explizit, man hört immer mehr von synthetischen Cannabinoiden und diesen ganzen Geschichten, was soll ich unbedingt vermeiden? Und ich möchte aber gleich vorausschicken, wir werden in Kürze einen eigenen Podcast aufnehmen zum Thema Suchterkrankungen mit einem Kollegen von dir, mit dem Herrn Primarius Korbel, wo es nur um das Thema Sucht geht. Deshalb, was kann man tun, um gesund zu bleiben? Und chronisch wird auch manchmal was in der Somatik, wenn man lang zuwartet, bis man endlich eine Therapie macht. Umso früher ich bei euch andocke, umso besser ist das dann? Fragezeichen.
Jetzt bei der letzten Frage an. Das ist ein guter Punkt. Das wissen wir ja auch in der Psychiatrie, ist es so, dass die Prognose für die Behandlung also besser ist, je früher man beginnt. Ja, also das ist so. Ja. Das ist auch etwas, was mir total wichtig ist, da anzubringen. Das wissen viele Leute nicht. Psychische Erkrankungen sind in der Regel extrem gut zu behandeln. Mhm. Ja. Mhm. Da gibt es so Mythen, die auch ich in meiner Familie dann oder denen ich in meiner Familie begegne, dass man sagt, okay, kann man da überhaupt noch was tun? Mhm. Und wenn man dann psychisch krank ist, dann geht ja dieses und jenes nimmer. Es geht vielleicht für gewisse Zeit nimmer, ja, aber wenn man sich am Fuß gebrochen hat, kann man auch nicht Radl fahren für gewisse Zeit. Und nach dem Genesungsprozess kann man das wieder machen. Und das ist in der Psychiatrie auch so. Wir haben immer wieder Leute, ich rede wieder von der Tagesklinik, weil das ist einfach jetzt am nächsten, die nach der Therapiephase, da sagen sie selber als andere Menschen, wieder nach Hause gehen. Ja,
superschön. Mhm.
Ja, da würde man nicht wiedererkennen. Die würde man wahrscheinlich schon auf der Straße nicht wiedererkennen, wie sie gehen, ja, mhm. weil man einfach mit einem anderen Selbstbewusstsein mhm. geht, wenn es einem gut geht, mhm. ja, und wenn man bedrückt ist, wenn man depressiv ist, dann strahlt man das auch aus, ja. Also wichtig, frühzeitig.
Okay.
Frühzeitig Behandlung suchen, weil die Prognose dann besser ist.
Und bezüglich deiner zweiten Frage, so ein bisschen, wie kann ich meine psychische Gesundheit stärken? Wie kann ich sie positiv beeinflussen? Ich finde, da sind ganz, ganz viele Aspekte drin, die da einfließen können. Also ganz viel hat mit Resilienz zu tun. Also diese Schutzfaktoren. Und das kann sein, eben wie ich aufgewachsen bin, familiärer Rückhalt. Das können aber auch Hobbys, Aktivitäten sein, die man sich im Laufe der Zeit einfach aneignet, die man gern macht, die einen stärken. Also beim einen ist der Sport. Beim anderen ist das zum Beispiel eher künstlerisch oder in der Natur draußen. Ich glaube, wichtig für sich selber ist zu erkennen, was tut mir gut und dann auch zu reflektieren, was tut mir nicht gut, was sollte ich vielleicht in meinem Leben ein bisschen reduzieren und was könnte ich vielleicht ein bisschen mehr machen, wo ich weiß, okay, das stärkt mich. Und was mir auch in dem Sinne ganz wichtig ist, also es gibt, glaube ich, in vielen Berufsfeldern schwierige Situationen, dass man auch nicht das Gefühl hat, man muss alles aushalten, sondern eben auch miteinander redet und irgendwie Hilfe in Anspruch nimmt, wenn man merkt, okay, ich komme da nicht weiter.
Den Begriff Resilienz magst du mir noch umschreiben, Kerstin, bitte?
Also es ist einfach Schutzfaktoren, die innerlich also und äußerlich bedingt sein können, aber einfach Schutzfaktoren, die einen schützen sollen vor eben psychischen, also Widerstandsfähigkeit ist eigentlich das richtige Wort.
Trotz Belastungen
genau.
gesund zu bleiben.
Genau, und das ist einfach wie so ein Schutzmantel, kann man sich das vorstellen, wo der dann eigentlich so dick sein sollte oder dass man halt, dass bestimmte Dinge auch einfach abprallen.
Mhm. Danke.
Also ich vielleicht auch noch ergänzend sagen würde, du hast das super erklärt, Kerstin, weil du, Peter, am Anfang gesagt hast, um körperlich gesund zu bleiben, da geht's um Ernährung, um Sport, das ist für die Psyche genau gleich. Ja, da gibt's überhaupt keinen Unterschied. Das ist ein Punkt. Und der weitere Punkt, da ging's um Substanzen und der Christian Kaubel wird das sehr bald super erklären können. Aber da möchte ich sagen, vor allem, wenn es um Jugendliche geht, ja, dann muss man bedenken, dass Jugendliche, was das Gehirn angeht, noch im Wachstum sind. Ja, auch wenn sie jetzt vielleicht schon die volle Körpergröße erreicht haben und auch das Gehirn hat eigentlich das Volumen des Erwachsenen schon so mit 10 Jahren. Also da ist man noch ein Kind erreicht, aber es passieren total viele Verknüpfungen von Nervenzellen, vor allem in Arealen, die Also man nennt das den präfrontalen Kortex, das ist so an der Stirnseite des Gehirns. Das ist unser Vernunftzentrum und wichtig für längerfristige Planung. Und der entwickelt sich noch relativ lange. Der ist erst dann so im 25. Lebensjahr oder sogar noch ein bisschen später ausgereift. Und natürlich müssen wir das bedenken, wenn wir Substanzen konsumieren, dass es da einen Effekt haben kann. Ja.
Mhm. Ja, hört man immer wieder, gut, dass das du das nochmal ansprichst, und ich bin auch sicher mit Christian Korbel und werden wir uns nur dieser Thematik widmen, die wird einen eigenen Podcast wert sein. Aber ihr beide habt jetzt gesagt, es ist wichtig, gesund zu bleiben und auf seine Psyche zu achten, und du hast, ich denke, Körper, Geist und Seele, also Bewegung, Ernährung, soziale Kontakte, all das tut uns gut, und nicht rauchen tut nicht nur der Lunge gut. Was macht der Experte für seine Gesundheit, der ja, also ich stelle mir das schon, wie soll ich sagen, ich glaube schon, dass ihr wahrscheinlich Geschichten in eurer und Schicksale in eurer, so wie auf allen Abteilungen, ja, aber auch ihr, in eurer Berufstätigkeit Schicksale habt. Was macht ihr, damit ihr diese Situationen nicht mit nach Hause nehmt? Ja? Wie achtet ihr auf euer Gesundheit? Wir wissen ja von Kardiologinnen, die auch rauchen, haben wir gehört. Also was macht der Experte?
Ja, also ich persönlich mache sehr viel Sport. Die Kerstin auch, das weiß ich. Ja. Also das ist so auf unserer persönlichen Ebene als Ausgleich zum Abschalten, zum Runterkommen. Was wir als in der Psychiatrie Tätige tun, und das sind wir, glaube ich, auch Vorreiter und Vorreiterinnen, das ist die regelmäßige Supervision. Wir haben die Möglichkeit, in regelmäßigen Intervallen von zumindest einmal im Monat schwierige Situationen und herausfordernde Patientinnen und Patienten zu besprechen, ja, mit einer externen Supervisorin, die uns dann unterstützt, ja, und die einen objektiven, professionellen Blick von außen gibt, wo wir auch dann berichten können, was uns vielleicht schwergefallen ist, was uns belastet, und das hilft irrsinnig, ja, um mit schwierigen Situationen besser zurechtzukommen, und das hilft auch irrsinnig, längerfristig in dem Job arbeiten zu können, weil es ist belastend, medizinische Berufe generell sind belastend. Wir gestehen sonst manchmal, glaube ich, zu wenig ein, ja, Helferberufe, manchmal hilft man einfach vielleicht zu viel, schaut auf sich selber zu wenig, aber ja, Supervision, ja, ist würde ich als Schlüsselwort da jetzt nennen.
Ich kann mich da nur anschließen. Ich finde einfach irrsinnig wichtig, drüber zu reden und auch ein bisschen in sich zu gehen. Und das ist jetzt das zweite Wort, was ich jetzt so reinwerfen muss. Das ist einfach achtsam sein, sich gegenüber. Achtsam in sich reinfühlen. Wie war eine bestimmte Situation für mich? Belastet mich die jetzt doch mehr, als ich denke? Und möchte ich vielleicht noch mit einem Kollegen oder im Team das besprechen? Weil es kommen ja, also ich genieße das schon immer sehr, wenn es auch schwierige Situationen gibt, wenn ich dann von Kolleginnen zum Beispiel auch Ratschläge bekomme, hey, wie wär's, wenn du jetzt noch das und das machst? Und das kann was Kleines sein, wie ein Spaziergang oder dass ich mir eine Playlist mache oder sonstiges. Also das ist dann sehr individuell. Wichtig ist, denke ich, nur dieses drüber reden und dem Ganzen einen Raum geben.
Ich glaube auch, dass drüber reden ganz, ganz wichtig ist. Da bin ich ganz bei euch, und ich bin ein großer Fan von Supervision. Die habe ich vor 20 Jahren das erste Mal kennengelernt, und ich mache regelmäßig Supervision. Ich finde, das ist eine großartige Möglichkeit auch der Persönlichkeitsweiterentwicklung, aber auch um gesund in dem Job zu sein und zu bleiben und weiterhin mit Freude in diesem Beruf tätig sein zu können. Und wir haben regelmäßige Supervision nicht nur bei euch in der Psychiatrie, sondern auch in der Palliativstation, ja, die das Routine sage ich, sehr systematisch quasi hat und auf allen anderen Abteilungen bei Bedarf. Aber was ich mir mehr wünschen würde, ist, dass es eher als ein großartiges Geschenk zur Weiterentwicklung sieht, als wie als ein Zeichen der Schwäche, weil ich glaube, manchmal wird es als das gesehen. Das ist jetzt eine Hypothese von mir, die ich hier in den Raum stelle. Ja,
manchmal hat man einfach oder glaubt man, die Zeit nicht zu haben.
Ja, genau.
Ja. Man hat, der Alltag ist so voll mit Aktivitäten und mit Aufgaben, dass man sich denkt, naja, ich könnte in diesen 1,5 Stunden Supervision so viel Arbeit erledigen. Mhm. Ja, das ist aber kurzfristig gedacht, weil längerfristig gedacht, um eben gesund zu bleiben und die Arbeit einfach gut erledigen zu können, sind diese 1,5 Stunden wirklich gut benutzt. Ja, also das muss man, aber das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, du hast total recht. Ja.
Danke.
Ich muss jetzt noch mal etwas aufgreifen, was du vorher schon ein bisschen kurz erwähnt hast. Das war bezüglich Methoden und Verfahren, die es ja auch in der Psychiatrie gibt, wo sich viel weiterentwickelt hat, wo sehr viel innovativ und modern ist. Und du hast da was genannt mit Stimulationsverfahren etc. Mich würde noch interessieren, was für Visionen du bezüglich der Bettenstation hast, was es da für Konzepte gibt, auf die, wo du sagst, hey, das ist super innovativ, das würde ich da gern integrieren. Ich glaube, dass das gewinnbringend ist. Das ist eigentlich, was mich noch sehr, sehr interessieren würde.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich glaube, was ich verraten kann, ist, dass sich der Psychiatriealltag wirklich geändert hat in den letzten Jahren. Ja, das ist nicht mehr so, wie sich das vielleicht manche vorstellen. Und meine Vision für die Psychiatrie, für die psychiatrische Bettenstation ist, dass wir wirklich die bestmögliche Versorgung der Menschen da in der Region leisten können, in einem multiprofessionellen Team, das motiviert ist, das Lust hat, wirklich auch moderne, neuere Therapieverfahren zu machen, mitzutragen. Wir haben auch ein Konzept, das möchte ich erwähnen, das nennt sich Safe Wards. Safe Wards bedeutet sichere Station und da geht es viel um Stationsatmosphäre und über die Stationsatmosphäre auf sozusagen gegenseitige Wertschätzung zu schauen, wo steht der andere, wo muss man ihn oder sie abholen, dass man auch schaut, okay, wie überbringt man eine schlechte Nachricht, was tut man bei Krisen, das sind alles so Sachen, die wir dann gemeinsam, bevor die Station startet, auch gut einüben und trainieren werden, damit das dann funktioniert. Weil so wie Internisten die kardiopulmonale Reanimation üben müssen wir auch üben, um sozusagen unsere Konzepte auch gut rüberzubringen. Ja. Und ich habe es eingangs schon gesagt, ist zwei Worte oder zwei Konzepte in der Psychiatrie, die ganz wichtig sind. Das ist einerseits das Empowerment, also die Befähigung, Leute wieder in die Lage zu versetzen, dass sie ein autonomes, selbstbestimmtes Leben führen können. Und da ist verknüpft das Wort Recovery. Und Recovery meint die Genesung. Ja, ich habe es, oder Kerstin, du hast es eigentlich schon gesagt, auch wenn man Symptome hat, ja, kann man diese Symptome lindern und trotzdem ein autonomes und ein zufriedenes Leben führen, ja, und das ist eigentlich so das Ziel, ja, dass wir Leute dabei unterstützen.
Da kann ich mich nur anschließen.
Ja, das ist schön. ich bin schon wirklich gespannt auf die Bettenstation. Ich hoffe, ich darf einmal vorbeischauen bei euch und ihr sagt mir, was ihr da alles macht. Ich habe heute unglaublich viel gelernt. Ich habe gelernt, dass es einen Unterschied gibt zwischen Psychiater, klinischen Psychologen und Psychotherapeuten, dass die Lebenswelt eurer Patientinnen unglaublich wichtig ist und dass die Angehörigen nicht nur als Besucher gesehen werden, sondern dass sie in euer Behandlungs- und Betreuungskonzept mit einbezogen sind, weil ihr die Menschen wieder gut in die Umwelt, sage ich jetzt einmal, also in deren Lebenswelt entlassen möchtet. Und du hast das ja jetzt gerade gesagt, Empowerment und Recovery sind ganz wichtige Schwerpunkte. Ich selbst, und ich denke mal, ich sage das ja fast bei jedem Podcast, ich bin so ein Fan der Multidisziplinarität, weil ich glaube, es geht nicht anders. Ja, also Einzelkämpfer werden in diesem Gesundheitssystem keine Chance haben. Es geht nur miteinander für eine gute Patientinnenversorgung, nämlich mit unseren Patientinnen im Sinne des Shared Decision Makings. Ich denke, das wird auch auf der Psychiatrie ein wichtiges Thema sein. Und ich übernehme jetzt eine Rolle vom Oliver, aber ich will es nicht so dramatisch machen. Gernot, Welchen Appell hast du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz am Schluss?
Ich habe einen Appell, und zwar, da möchte ich meinen ehemaligen Chef zitieren, den Martin Eigner aus Tulln, der gesagt hat, oder mir mal gesagt hat, da war ich noch Assistent, er würde sich wünschen, dass es irgendwann für alle Menschen genauso normal ist, zu sagen, ich gehe heute Nachmittag zu meinem Psychiater, ich gehe heute Nachmittag zu meinem Zahnarzt. Und ja, ich kann nur sagen, das hat mir so gut gefallen und wir sind immer noch nicht so weit, glaube ich. Ja, drum möchte ich diesen Appell da in einem breiteren Rahmen sozusagen wiederholen.
Danke für den Appell. Ich glaube, der ist ganz wichtig und mit so Menschen wie euch fällt es dann wahrscheinlich gar nicht schwer, euch aufzusuchen. Ihr seid beide unglaublich sympathisch. Kerstin, ist alles gesagt? Also es ist nie alles gesagt, aber gibt es noch was?
Nein, ich glaube, das war ein wirklich, wirklich guter, wichtiger Appell. Und es waren, glaube ich, schon einige Appelle zwischendurch drinnen.
Zwischen
eben auch
den
mit,
Zeilen.
Genau. Also ich erinnere mich jetzt noch gut an, okay, wenn ich überlege, sollte ich mir Hilfe suchen, dann sollte ich mir Hilfe suchen. Mhm. Ich denke, das ist auch. Und ich denke, das Wichtigste ist gesagt, man kann sicher noch weitere Podcasts planen.
Das werden wir auf alle Fälle tun. Und ich schicke jetzt aber auch einen Appell raus an unsere Zuhörerinnen. Und ich möchte Danke sagen. Danke, dass Sie uns so fleißig abonnieren. Das ist wirklich großartig. Und der Appell ist folgender. Kerstin, Oliver und ich, wir würden gerne den Ö3 Podcast Award 2025 gewinnen. Voten Sie für uns. Herzlichen Dank und auf Wiederhören.